Francis Poulenc, Sinfonietta, zweiter Satz mit dem Orchestre National de France.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Da machen wir in dieser Woche weiter mit Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster, gelesen von Katja Danowski. Ja, das Moor mit all seinen Mythen bestimmt das Leben und die Arbeit der Bevölkerung. Jetzt aber hält der Fortschritt Einzug im Dorf ohne Moor. Das Mammut, ein Koloss von einem Flug, soll das Moor unterpflügen und Platz schaffen für Weiden und Bauplätze. Mit einem großen Fest werden die besseren Zeiten eingeläutet. Aber nicht alle sind begeistert. Guste zum Beispiel hatte sowieso noch nie Respekt vor den Oberen. Und jetzt ist sie es, die die unbequemen Fragen stellt. Zum Beispiel, was ist denn mit dem Moor? Das kommt jetzt einfach weg?
Ja, meine Güte. Wer wollte denn das Moor behalten? Das hatte sie lange genug gequält. Nicht einmal der Spökenfritz bedauerte das. Er spielte mit der Kapelle auf, er schlug die Trommel. Ein Tusch auf die neuen Zeiten. Sie hatten wahrlich genug gelitten, hatten gehungert und jeden Pfennig umgedreht. Den Tweten sie ne Not. Nun sollte es endlich besser werden. Den Dritten sie ein Brot. Das hatten sie sich redlich verdient. Generationen hatten sich an diesem feuchten Loch abgearbeitet. Wenn der Krieg auch verloren gegangen war, das Moor konnten sie nun endlich besiegen. Und das Mammut war die neue Wunderwaffe, so nannte es auch der Bürgermeister. Als der auch zu Ende geredet hatte, gab es Bier und Erbsensuppe. Für die Honoratioren hatte der Wirt gemischten Braten mit Rotkohl und Kartoffeln gekocht. Wenn schon so viel Prominenz zu ihnen kam, wollte Cordugas sich nicht lumpen lassen. Statt Kartoffelschnaps gab es guten Korn und der floss in Strömen. Die Sonne schien, die Schießbude war umlagert vom Jungvolk, das auf Rosen schoss, und für die Kinder stand da ein Karussell mit Pferdchen und Kaffeemühle. Die Kapelle spielte einen Marsch nach dem anderen, denn Fritz konnte nur den einen Takt. Zweimal lang, dreimal kurz. Bum, 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 bum. So hatte es auch geklungen, als sie in den Krieg gezogen waren. Daran erinnerte sich mancher noch im Stillen und einigen lief es kalt den Rücken hinunter. Aber heute wurde gefeiert. Übermorgen sollte es schon losgehen mit dem Fortschritt. Dann würden sie das Mammut mit Stahlseilen zwischen die Lokomobile spannen. Die zogen es dann mit Dampfkraft über das Moor, hin und her und hin und her. Der Pflug würde den Boden bis zum Ortstein aufwühlen. War der erst einmal angerissen, blutete das Moor ganz von alleine aus.
»Dauert nicht mehr lange, dann haben wir hier fette Weiden, wie in der Marsch«, freute sich Theo.
Er stand an der Bierbude und war bester Laune, geradezu euphorisch. »Dann grasen hier Kühe und keiner muss mehr Angst haben, irgendwo stecken zu bleiben.« Er sagte das zu Edith, aber Guste hatte ihn auch gehört. Sie war schon den ganzen Tag so flatterig, rannte hierhin und dahin, schimpfend, fluchend und hustend. So aufgewühlt hatte man sie selten erlebt. Aber sie war alt und wurde immer wunderlicher.
»Was die Siedler in Hunderten von Jahren nicht geschafft haben, das soll jetzt dieses Ungetüm anrichten.«
»Was heißt denn anrichten?« wandte Theo ein. »Es wird alles besser.« Guste schüttelte ihre Faust.
»Was kann denn gut daran sein, wenn hier alles kaputt geht?«
»Nichts geht kaputt. Wir bauen auf, Guste. Vielleicht kannst du bald in eine kleine Wohnung ziehen. Da kommt das Wasser aus dem Wasserhahn und du kannst am warmen Ofen sitzen.«
»Zwischen toten Wänden? Das sterbe ich lieber.«
Theo lachte. »Bist eine bregenklöterige Hex. Geh nach Hause, da kannst du unken.« Sie ging tatsächlich und alle atmeten auf. Keiner war hergekommen, sich von der Alten das Fest verderben zu lassen. Was gab es auch gegen den Fortschritt einzuwenden? So mancher erlebte den Aufbruch schon am eigenen Leibe. Es gab wieder Arbeit in dieser gottverlassenen Gegend und am Monatsende eine Lohntüte. Das wiederum freute den Wirt. Theo freute sich über den Artikel, den er zu schreiben beauftragt worden war, weil er hier lebte und die Leute kannte. Er rechnete sich aus, den Text vielleicht auch größeren Zeitungen anbieten zu können, weil hier Großes geschah. Möglicherweise war das sein ganz persönliches Sprungbrett in eine bessere Zukunft. Wenn er Karriere machte, wenn er mehr verdiente, konnte er endlich aus dem kalten Loch raus, in dem er immer noch hauste, und mit Edith zusammenziehen, die er liebte. Er hatte ihr noch nicht gesagt, dass er sich für einen der Bauplätze interessierte, die hier entstehen sollten. Bis jetzt hatte er sie auch noch nicht zwischen den Leuten entdeckt. Aber sie hatte versprochen zu kommen, auch wenn sie immer noch ungern ins Dorf ging. Harte Wochen lagen hinter ihnen, aber nun war Sommer. Er entdeckte sie und hielt die Luft an. Sie trug das neue Kleid, das grüne. Den Stoff hatte er in einem Schaufenster in der Stadt gesehen und er hatte gleich ein paar Meter gekauft, obwohl er nichts davon verstand. Die Farbe hatte ihm so gut gefallen. Es stellte sich heraus, dass er Vorhangstoff gekauft hatte. Edith nähte sich trotzdem ein Kleid daraus und es passte zu ihrer hellen Haut und den roten Haaren. Theo ging zu ihr. »Wie schön, dass du gekommen bist. Ist das nicht ein herrlicher Tag und ein schönes Fest?« Sie guckte so ernst. Sie hatte sich lange dagegen gewehrt, zum Fest zu gehen, weil viele sie immer noch für eine Töwasche hielten, eine, die zaubern konnte und den Leuten Böses anhexte. Manche gingen ihr immer noch aus dem Weg. Seit der Sache mit Betty hatte sie sich zurückgezogen und niemanden die Tür geöffnet, nur ihm und manchmal auch Guste. Einmal hatte sie ihm von toten Ratten auf der Türschwelle erzählt und dass die Nachbarn schnell einen Spruch sagten, wenn sie ihr begegneten. Alle rannten sie nun zum Spökenfritz, denn sie sahen plötzlich überall Spuren von Hexerei. Zu Kränzen verklumpte Federn in den Betten oder verkalbende Kühe. Fritz kannte den Gegenzauber und ließ es sich etwas kosten. Seit dem Sommer war es ruhiger geworden. Der war Licht und vertrieb die bösen Gedanken. Außerdem gab es nun anderen Gesprächsstoff, nämlich das Mammut. Edith konnte der modernen Technik dankbar sein. Einige grüßten sogar wieder. »Das Kleid steht dir gut«, sagte Theo. Edith nickte. Betty stand neben ihr und brachte auch kein Wort heraus. Sie hatte sich verändert. Theo vermisste die freche Göre. Die hatte sie im Moorloch gelassen und die Glönigen hatten sie mitgenommen. Seit dieser Nacht war Betty viel zu nachdenklich, als sei sie zu schnell erwachsen geworden. Theo zeigte auf das Mammut. »Na, was sagt ihr beiden Hübschen dazu? Ist das nicht ein Wunderwerk?«
»Es ist unheimlich.«
Betty betrachtete die Maschine mit Furcht in den Augen. Edith schwieg und Theo hakte sie beide einfach unter. »Davor muss man doch keine Angst haben. Kommt, meine Damen, wir gucken uns das Ding aus der Nähe an.« Aber Betty wollte nicht. Sie machte sich los.
»Geht ruhig. Ich bin bei der Schießbude und gucke ein bisschen zu.«
»Aber lass sie«, sagte Edith. Also ließ Theo sie gehen und schaute ihr hinterher.
»Ich kenne sie nicht wieder.«
»Ich auch nicht.«
Er wanderte mit Edith über den Platz und zu den Maschinen hin. Die Lokomobile sahen aus wie eine Mischung aus Traktor und Lokomotive. Das Mammut aber ragte in den Himmel und flößte jedem gehörigen Respekt ein. Als sie davor standen, nahm er ihre Hand und legte sie auf eine der Radstreben.
»Fühl mal, das ist der Fortschritt.«
Sie zog die Hand zurück. Er fragte sich, warum sie an einem solchen Tag so traurig war. Sie hatten sich wohl eine Woche nicht gesehen. Er sagte ihr, dass er sie vermisst habe. Sie schwieg. Er musste ihr jedes Wort aus der Nase ziehen. Irgendetwas stimmte nicht. Er wollte schon fragen, da spielte die Kapelle einen Walzer. Fritz hatten sie Bier holen geschickt. Die Trommel stand auf dem Boden, denn einen Dreiertakt bekam er nicht hin. Der war viel zu rund und geschmeidig für einen wie den Spökenfritz. Theo verbeugte sich und forderte Edith zum Tanz auf. Die zögerte, sah sich um, wollte wohl sehen, ob die Leute sie beobachteten, aber alle waren fröhlich und mit sich selbst beschäftigt.
»Nun komm schon, gib dir einen Ruck«,
munterte Theo sie auf.
»Ich glaube, ich darf das nicht mehr.«
»Na und ob?«
Er fasste sie um die Hüfte und sie wagten ein paar Schritte. Es dauerte ein wenig, bis sie in Schwung kamen, wegen Theos Bein, aber irgendwann schwebten sie über den Platz und keinem wäre aufgefallen, dass Theo sonst hinkte. Als der Walzer zu Ende gegangen war, standen sie sich atemlos gegenüber und endlich lächelte Edith.
»Na bitte, geht doch«,
sagte Theo und zog sie mit sich, denn Fritz kam mit dem Bier und schnallte sich die Trommel wieder um. Gleich würde er jedes Lied in einen Trampelmarsch verwandeln.
»Wo willst du mit mir hin?«, fragte Edith. »Jetzt schieße ich dir eine Rose, wie sich das gehört.«
Sie blieb stehen. Da war sie wieder, diese seltsame Verlegenheit, die ihm eben schon aufgefallen war.
»Was ist denn?«
»Ich möchte lieber keine.«
»Aber warum? So macht man das, wenn man sich mag oder nicht.«
Sie entzog ihm ihre Hand, guckte zu Boden und Theo fing an, sich Sorgen zu machen. »Was ist los, Edith?«
»Wir dürfen nur noch Nachbarn sein, Theo. Und du solltest auch nicht mehr so oft kommen.«
Ihre Worte trafen ihn. Er begriff keines davon.
»Warum? Ich verstehe das nicht.«
»Weil es keinen guten Eindruck macht.« Er starrte sie an.
»Aber ich will dir doch nur eine blöde Rose schießen. Was ist denn so schlimm daran?«
Er war laut geworden. Einige guckten zu ihnen hin. Edith flüsterte, »Es tut mir leid.«
»Was denn? Was tut dir leid? Ich verstehe dich einfach nicht.«
Sie sah so blass aus. Er griff ihre Hand. Sie entzog sie ihm wieder.
»Ich habe vor 3 Tagen eine Nachricht bekommen.«
Ihm wurde kalt. Er ahnte schon, worum es ging. »Doch nicht etwa von Otto?«
Edith nickte. »Vom Suchdienst. Es ist verrückt, aber er lebt wohl.«
Er brauchte kurz, bis er wieder atmen konnte.
»Weiß Betty das schon?«
»Nein. Die kennt ihn ja kaum. Aber ich bin zu Annie gegangen. Ich dachte, ich muss es ihr zuallererst sagen. Warum nicht mir? Wir haben zusammengehalten, sind durch dick und dünn gegangen. Ohne Annie hätte ich das nicht geschafft. Und nun kommt Otto zurück und Annie bleibt alleine.«
Theo lachte auf. Er klang verbittert. »Ausgerechnet Annie. Die will doch alleine bleiben. Hat sie dich nicht vom Hof gejagt?«
»Du hast ja recht. Es ist nur, dass ich es selbst kaum glauben kann.«
Edith zupfte verlegen an ihrem Kleid.
»Wer hat denn damit noch gerechnet?«
»Und wie stellst du dir das vor? Sollen wir Freunde bleiben?« »Das kannst du vergessen.«
Edith hatte gar nicht zugehört. Sie war mit ihren Gedanken weit weg und schüttelte immer wieder den Kopf.
»Nach all den Jahren kommt er wieder. Vielleicht heute schon.«
Annie hätte gern den Landrat gesehen. Der war oft in der Zeitung abgebildet. Auch wegen der neuen Maschinen wäre sie zum Fest gegangen und wegen Bier und Suppe. Wann waren die Oberen schon mal so spendabel? Es musste einen Grund dafür geben. Vielleicht stimmte etwas nicht mit dem Plan, halb Unnenmoor umzugraben, und man wollte das Dorf milde stimmen. Mehr als einmal war sie zum Schaukasten gegangen. Die Einladung zum Fest hing da aus, gleich neben den Bekanntmachungen. Sie hatte sich alles von oben bis unten durchgelesen, aber keinen Haken gefunden. Also musste sie wohl glauben, dass es einzig und allein darum ging, dem Dorf etwas Gutes zu tun. Der Grund, warum sie das Fest dann doch lieber mied, lag vielmehr darin, dass sie Edith nicht begegnen wollte. Vor 3 Tagen war sie zu ihr gekommen. Sie hatte sie zuerst nicht reinlassen wollen, denn sie wusste nicht mehr, ob sie ihr noch trauen konnte. Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Zeitgenossen. An den alten Sprüchen war immer etwas Wahres dran. Sie hatte sich hinreißen lassen und ordentlich Öl ins Feuer gegossen. Vielleicht hatte sie übertrieben, aber gab Fritz ihr nicht recht? Er hatte sie ausdrücklich gewarnt, als Annie ihn letzte Woche geholt hatte wegen der Krämpfe. Willi litt darunter und kein Kraut kam dagegen an. Nur Fritz konnte helfen.
»Hat sich die Abelsche in letzter Zeit hier rumgetrieben?«
Das war seine erste Frage gewesen. Annie wusste nichts davon, aber Willi lief immer mal wieder durchs Dorf und kam bei den Abels vorbei. So gut konnte sie gar nicht aufpassen.
»Der ist nicht zu trauen und Betty ebenso wenig. Pass auf, dass sie euch nicht verhext.«
Daran dachte sie, als Edith plötzlich in der Waschküche gestanden hatte. »Was willst du hier?« hatte sie sie angeherrscht, und Edith war mit der Tür ins Haus gefallen.
»Stell dir vor, Otto lebt. Er ist schon auf dem Weg hierher.«
Alles war wieder hochgekommen. All die schlimmen Jahre, in denen sie sich zusammengerauft und gegenseitig Mut gemacht hatten. Sie trat beiseite.
»Komm rein!«
Sie hatte Kaffee gekocht. Dann saßen sie am Tisch. Annie schwieg. Sie musterte Edith, suchte nach Veränderungen und fand, dass sie müde aussah, wie immer.
»Was soll ich denn jetzt machen?« hatte Edith sie gefragt. »Dich freuen!«
Da hatte Edith sie groß angeguckt. »Du begreifst das wirklich nicht, oder? Und ich dachte, dass du...«
»Dass ich was?«
Edith blieben die Worte im Hals stecken. Da sprang Annie ein.
»Ich stell mir gerade vor, ich wäre an deiner Stelle und Josef würde kommen. Ich würde mich freuen.«
»Die sind 41 in den Zug gestiegen. Das ist jetzt wie lange her? 9 Jahre? Das Leben ist weitergegangen.«
»Für dich vielleicht.«
Der Satz schmeckte bitter und kam ihr kaum über die Lippen, aber Edith merkte nichts.
Sie hatte die Sprache wiedergefunden und plapperte drauf los. Dass sie Theo mochte, sehr sogar. Und dass sie Otto auch noch liebte, was für ein Quatsch. So viele Gefühle konnte kein Mensch auf einmal haben. Am besten hatte man gar keine. Aber das brachte Anja auch nicht fertig. Sie war viel zu oft zornig und vermisste Josef immer noch. Da konnte sie machen, was sie wollte. Das war mehr als genug.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll.
Jetzt fing Edith auch noch an zu heulen.
Was ist denn bloß los mit mir, Anni? Kann man zwei Menschen auf einmal lieben? Und ist das nicht eine Sünde?
Sie hatte Rotz und Wasser geheult. Und Anni hatte sich beherrschen müssen, sie nicht gleich rauszuwerfen. Denn was gab es da zu jammern? Wusste sie überhaupt, wie sich echte Einsamkeit anfühlte? Das war der Moment gewesen, in dem sie beschloss, nicht zum Fest zu gehen, weil das alles nur noch schlimmer machte. Sie hatte gedacht, sie sei darüber hinweg. Josef hatte sie in eine Kiste gesteckt, in den hintersten Winkel ihres Herzens. Seit Ediths Besuch träumte sie wieder von ihm. Dabei war die Ehe nicht mal besonders glücklich gewesen. Welche war das schon? Aber sie hatten gemeinsam den Hof bewirtschaftet und Josef war ein guter Bauer und ein noch besserer Vater gewesen. Für Kinder hatte er ein Händchen gehabt. Eine ganze Koppel hatte er sich gewünscht. Das war ihnen nicht vergönnt gewesen. Zuerst die Fehlgeburten, dann Willi mit der Nabelschnur um den Hals. Der war mehr tot als lebendig auf die Welt gekommen. An einem krummen Montag im November, einem Krüppeltag. Anni hatte nichts mit dem Jungen anfangen können. Josef umso mehr. Der hatte einen Narren an dem Jungen gefressen, die beiden. Als er von einem Tag auf den anderen in den Krieg hatte ziehen müssen, war sie mit allem allein gewesen. Mit dem kranken Kind und dem Hof. Sie hatte das nicht mehr voreinander gekriegt. Und dann war alles schiefgelaufen. Die Kühe verkalbten, die Schweine kriegten die Seuche und sie den Zorn. Den kriegte sie nicht wieder los. Der kam von nun an in Schüben wie schlechtes Fieber. Dann kochte sie über und hatte sich nicht mehr in der Gewalt. Meistens bekam Willi es ab, weil er arglos im Weg stand. Dafür hatte der Junge eine Begabung. Hinterher tat es ihr leid, aber sie kam nicht dagegen an, denn es wurde ihr einfach alles zu viel und sie machte schlimme Sachen. Im Frühjahr, nach der Sache mit Betty, da hatte die krumme Kathi sie auf frischer Tat ertappt. Am Abend hatte sie mit ihrem Wagen auf dem Hof gestanden und alles gewusst.
»Kann ich Willi sehen?«
Das war keine Frage gewesen, sondern ein Befehl. Bevor Anni antworten konnte, war Kathi schon ins Haus gegangen und in die Schlafkammer. Willi hatte in seinem Kinderbett gelegen, das ihm längst zu klein geworden war, aber meine Güte, er rollte sich sowieso immer zusammen wie eine Katze. Wozu brauchte einer wie er dann ein großes Bett? Kathi hatte ihn geweckt. Sie hatte sich seine Flecken und Beulen angeschaut. Wie sie sich geschämt hatte.
»Warum hast du das gemacht?«
»Ja, warum wohl?« Er hatte den Professor gebissen, in den sie so viel Hoffnung gesetzt hatte, dass er Willi heilen konnte. Nun war die Mettwurst weg, in der Eierkasse fehlte Geld und Gott hatte niemanden dafür bestraft. Im Gegenteil. Die Erde drehte sich noch. Dass sie da wütend geworden war, musste man doch verstehen, aber Kathi hörte gar nicht richtig zu. Sie hatte ihre Salben geholt, den Jungen behandelt und ihr zuletzt noch eine Warnung mit auf den Weg gegeben.
Wenn du das nächste Mal Lust hast, deinen Jungen zu schlagen, dann beiß dir selbst in die Hand. Und denk dran, das Auge sieht alles. Ich verfluche dich bis in alle Ewigkeit, wenn ich darin sehe, dass du ihn noch einmal anrührst. Und noch was, wenn du deine böse Zunge nicht im Zaum hältst, dann verfluche ich dich auch. Hast du mich verstanden?
Anni nahm sich das zu Herzen, denn mit Flüchen war nicht zu spaßen. Die konnten einen ins Grab bringen. An manchen Tagen war ihre Hand schon ganz wund vom vielen Reinbeißen. Heute auch wieder. Denn Willi hatte keine Ruhe gegeben. Er wollte unbedingt auf das Fest, denn er liebte Musik. Sie hatte ihn schließlich eingesperrt. Nun stand sie zwischen den Hühnern, den Futtereimer in der Hand. Sie sah zum Haus hin. Er stand am Kammerfenster und guckte. Sie dachte an Kathi und holte ihn lieber wieder raus.
»Aber dass du mir nicht wegläufst. Verstanden?«
Willi nickte. Dann kam Köter um die Ecke und leckte seine Hand.
Willi legte sie auf den struppigen Hunderücken. Die beiden hatten sich auch gesucht und gefunden. Zusammen stolzierten sie über den Hof. Köter trottete neben Willi her. Der boxte mit der freien Hand den Takt in die Luft, der vom Fest zu ihnen herüberwehte. Willi versuchte einen Stechschritt. Das hatte er sich auf dem Schützenfest abgeguckt. Anni spürte, wie sich ihre Nerven spannten. Sie konnte sich diesen malerigen Kram nicht mit angucken und floh ins Haus. Da fing sie an zu fegen, um sich nicht wieder in die Hand beißen zu müssen, aber sie kam nicht zur Ruhe. Draußen bellte der Hund und Willi brummte aufgeregt. Anscheinend war jemand gekommen, bestimmt Edith oder Otto, die ihr Glück vorzeigen wollten oder was auch immer. Sie hatte keine Lust, sich das anzusehen und fegte weiter, aber es half nicht. Draußen ging ein Radau los, nun wurde ihr die Sache langsam zu bunt. Anni ging mit dem Besen zur Tür, um das frische Glück vom Hof zu jagen, aber davor stand Willi mit geballten Fäusten. Er verteidigte die Tür vor einem Kerl in einem Karren. Köter beschnüffelte den nur, ließ ihn aber sonst in Frieden. Vielleicht hatte er Mitleid, denn dem Mann fehlten die Beine. Er sah schrecklich zerlumpt aus. Die Haare fielen ihm ins vernarbte Gesicht, sein Bart überwucherte den Rest. Anni lehnte den Besen an die Wand. Sie war fast erleichtert, dass es nur ein Bettler war. Sein Anblick stimmte sie milde. »Wenn du mit einem Becher Milch zufrieden bist, sollst du einen haben.« Er starrte sie an. »Ein Ei kann ich dir auch braten. Siehst aus, als ob du Hunger hättest.« Der Mann schwieg. Sie wollte schon reingehen, um das Ei in die Pfanne zu schlagen und die Milch einzugießen. Da hob der Fremde die Hände, die in zerlumpten Handschuhen steckten, wohl zum Zeichen, dass er nichts verlangte. Irgendwie kam er ihr bekannt vor. Willi stand zwischen ihnen mit offenem Mund wie immer. Er beobachtete den Mann in der Kiste und starrte zurück auf eine Art, die Anni nervös machte. »Kein Grund, den Jungen mit den Augen aufzufressen. Du bist auch nicht gerade ein Muster von einem Menschen?« Der Mann wandte den Blick von Willi ab. »Hast ja recht. Ich hab's nicht so gemeint.« Reden konnte er also. Er klang heiser, doch seine Stimme schlug eine Saite in ihr an. »Was willst du hier? Suchst du was Bestimmtes?« »Ich suche Edith«, sagte der Bettler. »Edith Abels. Bist du das?« »Gott bewahre, nein. Die wohnt am anderen Ende vom Dorf.« Der Mann sah in die Richtung, in die sie zeigte. Er zog die Handschuhe aus und schob sich die viel zu langen Haare hinter das Ohr. Die Geste erinnerte sie an etwas, aber sie kam nicht darauf. Sie fragte, »Wie heißt du?« »Otto.« Es klang wie eine Frage, als ob er über diesen Namen selbst nachdenken musste. Anni lief es kalt den Rücken hinunter. Konnte das ein Zufall sein oder kehrte Otto Abels als Krüppel zurück? Er wäre nicht der Erste. Fast empfand sie Mitleid mit den beiden, aber irgendetwas passte nicht ins Bild. Sie musterte den Mann in der Kiste und suchte in dem entstellten Gesicht nach Ähnlichkeiten mit Otto, wie sie ihn gekannt hatte. Dunkle Haare, graue Augen und ein Schlacks. »Was starrst du mich so an? Noch nie einen Kriegsversehrten gesehen?« Nun senkte Anni den Kopf. Der Mann zeigte auf Willi. »Und wie heißt der Meister hier?« Der Junge trat einen Schritt zurück. Er ließ den Mann nicht aus den Augen. »Willst mir deinen Namen wohl nicht verraten? Naja, ich rede auch nicht mit jedem.« Anni stellte sich vor ihren Sohn. »Der redet gar nicht.« Langsam wurde ihr die Sache zu bunt und sie wäre den Kerl nun gerne losgeworden. Im Dorf spielte die Kapelle wieder auf. Es hörte sich an wie ein Walzer. »Schützenfest?« fragte der Mann. »Nee, der Fortschritt.« Sie musterten sich argwöhnisch. »Immer der Musik nach, da findest du deine Edith.« Er rang sich so etwas wie ein Lächeln ab. »Eine Milch könnte ich jetzt eher vertragen. Ich bezahle dir auch.« Aber Anni rührte sich nicht vom Fleck. Ein anderes Gesicht schob sich immer wieder über das des Bettlers. Nun träumte sie schon am helllichten Tag. »Wie heißt du?« wollte er jetzt wissen. »Du bist ganz schön neugierig. Ich bin Anni. Und das da ist Willi, mein Sohn. Was ist mit ihm?« »Na, was soll schon sein? Einen Döskopf hat er.«
»Ich auch.«
Er schlug sich gegen die Stirn. »Alles weg. Ich weiß nichts mehr.« »Warum bist du dann hier und suchst Edith?«
»Weil ich diesen Ring habe.«
Er zog ihn vom kleinen Finger und reichte ihn Annie. Die nahm ihn und las die Gravur. Es war Ottos Ehering, da bestand kein Zweifel. Ediths Name stand darin samt dem Hochzeitsdatum. Annie war Trauzeugin gewesen. Aber dann ist die Sache doch klar, oder? Er passt mir nicht. Aber dich kenne ich von irgendwoher. Da konnte Annie nur zustimmen. Sie hockte sich vor den Mann, kam ihm ganz nah und sah ihm in die Augen. Sie zog ihm die Mütze vom Kopf, nahm sein vernarbtes Gesicht in beide Hände und besah es sich von allen Seiten. Er ließ sich das gefallen. Ihre Finger ertasteten die kleine Delle am Hinterkopf. Sie sah ihm in die hellen Augen.
»Du bist nicht Otto.«
Einen Moment musste sie sich an der Hausmauer abstützen.
»Du bist Josef. Du bist nach Hause gekommen.«
Die Arbeiten im Moor hatten schon Tage vor dem Fest begonnen. Der halbe Krüppelwald war gefällt. Betty saß auf einem gefällten Baumstamm, ein guter Ort, um den Feiernden zuzusehen und selbst nicht aufzufallen. Sie hatte keine Lust, sich zwischen die anderen zu mischen.
»Du gehörst nicht mehr zu denen«, sagte Guste.
Wie aus dem Boden gewachsen, stand sie da und kannte Bettys Gedanken. Guste legte ihr die Hand auf die Schulter. Da brach es aus Betty heraus.
»Die Glönigen wollten mich holen, denn ich bin eine Diebin.«
Guste kniff die Augen zusammen.
»Du? Was hast du denn gestohlen? Eine Tüte Haumiblau?«
Sie lachte, aber Betty war nicht nach Scherzen zumute.
»Seit der Nacht im Moor höre ich Dinge, die keiner hört, und ich sehe, was keiner sieht. Vielleicht bin ich ja doch eine Hexe.«
»Ach was, das Moor steckt dir in den Knochen. Es hat ein langes Gedächtnis. Und was das andere betrifft«, sie legte Betty ihre alte Hand auf den Arm, »hast du im Laden einen Bonbon geklaut?«
»Nein.«
»Oder ein Ei von Annie.«
Da hielt Betty es nicht länger aus.
»Kein Ei. Ich habe Geld genommen. 50 Pfennig aus der Eiertasse. Der 50er hat so schön geglänzt.«
Guste seufzte und legte den Arm um sie.
»Wenn es den da oben gibt, hat er dir längst vergeben. Denn das zählt nicht.«
Betty wischte sich die Tränen ab und sah Guste erleichtert an.
»Und was zählt dann?«
Guste zeigte zu den Feiernden hin.
»Die da.«
»Ich auch.«
»Wir alle haben gewusst, was im Moor los war. Wir haben die Gestalten gesehen. Der Spückenfritz, der hat die Gefangenen bewacht. Und wir anderen haben heimlich im Wald gestanden und zugeguckt. Manchmal habe ich was über den Zaun geworfen, ein Stück Brot, um mein Gewissen zu beruhigen.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich bin nämlich feige.«
»Bist du nicht?«
»Weil ich nicht sterben wollte.«
»Das will keiner.«
»Die in der Baracke hausen mussten, wollten das auch nicht, aber die konnten sich das nicht aussuchen.«
Sie seufzte tief.
»Das ist meine Schuld. Die zählt.«
Da beichtete Becky auch alles, wo sie schon einmal dabei waren. Dass sie Willi gegen die Pumpe geschubst hatte, weil er Bescheid wusste, und dass er wegen ihr eine Tracht Prügel bezogen hatte, sie verriet auch, wo die gestohlene Münze jetzt eingegraben war. Guste nickte zu allem und sagte dann, dass sie nicht weiter darüber reden wollten.
»Zerbrich dir nicht mehr den Kopf.«
Sie machte Anstalten aufzustehen. Sie stöhnte wegen ihrer kaputten Knochen. Betty half ihr auf. Die Kapelle spielte einen Marsch. Alte Kameraden.
»Die Trommel hört sich an, als ob gleich jemand zum Schafott geführt wird. Lass uns von hier verschwinden«,
sagte Guste, als sie endlich aufrecht stand. Betty zögerte und sah sich nach ihrer Mutter um, die seit der Nacht im Moor darauf bestand, zu wissen, wo Betty sich herumtrieb. Sie entdeckte sie mit Theo bei den Maschinen. Gerade sah sie zu ihnen herüber und winkte. Betty winkte zurück und hakte Guste unter. Das musste als Erklärung reichen.
Und das war die 6. Folge aus dem Roman »Als wir an Wunder glaubten« von Helga Bürster, gelesen wieder von Katja Danowski. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch bei Kojalit im Jumbo Verlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. In Schleswig-Holstein startet heute der Bau einer großen Batteriefabrik. Der schwedische Konzern Northvolt will in Heide ab 2026 Batteriezellen für Elektroautos produzieren und dafür 3000 neue Jobs schaffen. Zum offiziellen Baubeginn am Vormittag kommen Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther nach Heide. Günther hält es für zukunftsweisend, dass Northvolt nach Heide kommt, wo er auf NDR Info gesagt hat:
Wir wollen weiterhin, dass die Automobilindustrie eine starke Industrie in Deutschland ist. Da braucht man auch entsprechende Lieferketten. Dann muss eben die grünste Autobatterie der ganzen Welt möglichst auch in Deutschland gebaut werden. Alleine 3.000 Arbeitsplätze bei Northvolt. Wir rechnen damit, dass fast 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region entstehen. Und daran kann man eben ermessen, dass der Umbau auf erneuerbare Energien eben etwas ist, was Standortvorteile